Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode schauen wir mal hinter die Kulissen der Formel 1. Und nein, es geht nicht um Motoren, Technik oder Strategien, aber worum es genau geht, das erzählt uns mein heutiger Gast und deshalb sage ich herzlich willkommen, Stefan Gößler.
Ja, hallo, vielen Dank als erstes Mal für die Einladung, ich freue mich super hier zu sein und bin gespannt, was du für Fragen hast und ich hoffe, ich kann dir und die ganze Community einiges beantworten und ich bin jederzeit startbereit.
Ja, super. Ja, total spannend. Erstmal vielen Dank, dass du überhaupt da bist. Ich bin ja auch ganz zufällig über Instagram auf dich aufmerksam geworden. Aber ich überlasse erstmal dir das Wort. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen.
Ja, also ich bin eigentlich Koch, wenn man das einmal so sagen darf. Und hatte halt das große Glück und wenn man das auch so sagen kann, nach meiner Lehre, ich bin aus einem ganz kleinen Ort in Schladming in Österreich, Das ist ein Skigebiet und nach meiner Lehre habe ich mir halt immer gefragt, so ich möchte irgendwas Besonderes machen und ich wollte aber nie aufs Schiff gehen und ich wollte aber auch nie ins Ausland oder irgendwas, ich wollte immer irgendwas Besonderes machen und irgendwie bin ich dann eben zur Formel 1 oder zu dieser Firma gekommen, die eben unter anderem auch die Formel 1 bekocht und habe mich dann einfach nach meiner Lehre beworben und hatte dann natürlich nicht gleich am Anfang. Ich war dann zuerst lange in Salzburg, für Red Bull Salzburg gekocht und einige große Veranstaltungen gemacht. Und dann nach 3-4 Monaten bin ich eben gefragt worden, ob ich mitfliegen will mit der Formel 1 und da für Gäste und auch für die Teams kochen will. Und so ist es eigentlich ganz kurz erklärt entstanden. Und so war ich dann über 5 Jahre bei der Formel 1.
Wow, das ist doch bestimmt auch so ein bisschen wie ein Ritterschlag, oder? Wenn man sich in den ersten 4 Monaten, so wie du, quasi so bewährt hat, dass man gefragt wird, ob man ja quasi zur Formel 1 mitkommen möchte. Ich glaube, das war bestimmt richtig überwältigend, oder?
Ja, also ich war damals erst 19, muss man sagen. Das war natürlich für mich... ist es jetzt noch immer, also ja. Das wird da immer was Besonderes bleiben, ich werde diese Zeit niemals vergessen, aber natürlich so dieser erste Flug oder dieses erste Mal, wo man gefragt worden ist, will man da mitfliegen, natürlich hat man das immer gehofft, man hat ja gewusst, dass die Firma die Formel 1 bekocht und natürlich hat man diesen Traum immer gehabt, dass man da dabei sein darf und als ich dann wirklich gefragt wurde, dass ich mitfliegen darf, das war natürlich wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil es war für mich, wie du jetzt gesagt hast, so ein Ritterschlag jetzt, das war für mich wirklich so was Außergewöhnliches.
Ja. Ja, wow. Und wie war das? Ich nehme an, du hattest ja bestimmt auch ungefähre Vorstellungen, was dich da erwartet. War das dann quasi auch so, wie du dir das vorgestellt hast, als du dann an deinem ersten Arbeitstag bei der Formel 1 angetreten bist?
Sehr gute Frage. Ich glaube, man kann sich da sehr schlecht drauf vorbereiten. Sehr gute Frage, ja. Also man kann sich da sehr schlecht vorbereiten. Natürlich hat man schon einige Geschichten gehört von anderen oder so, wie es da abläuft. Und man hat da gehört, dass es sehr streng ist und natürlich auch die Küchenchefs sehr, sehr genau sind und sehr diszipliniert muss man sein und alles. Aber ich sage einmal, natürlich hat man die Geschichten gehört und natürlich hat man sich so ein bisschen drauf eingestellt. Aber wie es dann in Wirklichkeit war, hat eigentlich alle Vorstellungen übertroffen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und du hast es ja auch schon gesagt, ne, da gibt's ja auch ganz viele unterschiedliche Bereiche, nehme ich an, ne. Wahrscheinlich wird einerseits für die Gäste oder für die Zuschauer gekocht, aber natürlich auch die Teams und die Fahrer müssen ja was essen. In welchem Bereich warst du denn dort tätig?
Genau, also ich habe angefangen ganz normal. Mein erstes Rennen war Abu Dhabi. Mhm. Das ist eins mit der größten, die wir gehabt haben. Da sind ja über 200 Köche, die da kochen in dem Bereich. Man muss sich das so vorstellen, vielleicht ganz kurz erklärt, es ist meistens so, die Rennen sind ja immer am Wochenende, wir reisen aber meistens schon eine Woche vorher an. Das heißt, also meistens sogar schon 2 Wochen vorher, dann baut das Team das Zelt auf, die Küche auf, das ist ja alles nicht fix dort, das wird alles aufgebaut und meistens so gegen Montag dann meistens an dem Woche, also diese ganze Woche, wir starten meistens am Montag. Da werden dann die ersten Vorbereitungen getroffen, erste Meetings, die Leute werden eingeteilt, auf welchem Posten man ist. Und dann wird Montag schon angefangen zum Produzieren. Die Soßen werden auch, das dauert ja alles 2, 3 Tage. Also wir kochen ja die Schüss, also unsere Soßen und alles und auch das Fleisch, das zugeperzt, das Gemüse, das geschnitten werden muss. Das dauert ja alles und da hat man seine Abläufe bis Donnerstag, weil Freitag, was die wenigsten wissen, wahrscheinlich geht schon los. Freitag sind die ersten Gäste schon da, Samstag ist Qualifying und Sonntag ist dann das Rennen. Und dann haben wir eigentlich nur von Montag bis Donnerstag Zeit, alles zum Produzieren und herzurichten. Und je nachdem, wie viele Leute, manche Grand Prix sind mehr Leute, manche Grand Prix sind weniger, das kommt immer ganz drauf an. Und dann sind meistens von Montag bis Donnerstag Produktionstage. So ein Tag fängt meistens um 5 Uhr in der Früh an, da werden wir vom Hotel abgeholt und werden zur Produktion gebracht. Und dann produzieren wir den ganzen Tag und je nachdem, wie schnell das wir sind, so ein ganz normaler Tag, meistens mit, ich sage mal, 17 bis 18 Stunden, ist eigentlich ganz normal. Und am Wochenende ist halt so, dass du auch wieder produzierst, aber halt dann Mittag raufgehst und dann oben für die Gäste kochst. Und wenn du fertig bist, also wenn, sagen wir jetzt einmal, am Samstag das Qualifying fertig ist, je nachdem, wie gut das wir produziert haben, kommen wir meistens wieder runter und dann wird halt noch bis 1, 2 in der Früh produziert. Dann geht's ins Hotel, duschen, schlafen, 2, 3 Stunden und dann geht's wieder los.
Wow, okay. Also da ist dann auch ordentlich zu tun, ne? Wie viel, ja, stimmt, du sagtest ja gerade schon so 17, 18 Stunden. Das heißt, auf wie viele Wochenstunden seid ihr dann so im Durchschnitt gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. War natürlich, also man muss sich das so vorstellen, es ist diese eine Woche, wo du da bist, ist immer sehr, sehr anstrengend. Es kommt darauf an, ob es ein Doppel-Grand Prix ist, sonst fliegst du nach dem Grand Prix wieder nach Hause. Wenn es ein Doppel-Grand Prix ist, wie Shanghai Bahrain zum Beispiel, da sind wir von Shanghai direkt, da sind wir nicht nach Hause geflogen, sondern du fliegst dann von einem Land, also von in dem Fall Shanghai, direkt nach Bahrain. Also da ist das Rennen dann am Sonntag fertig gewesen und wir sind dann direkt von der Küche am Flughafen gebracht worden und sind dann nach Bahrain geflogen. Wenn es ein Doppel-Grand Prix ist, dann geht es gleich weiter. Meistens haben wir dann so einen Tag frei, bevor es wieder losgeht, wenn wir Glück haben. Und wenn das aber nur ein Einzelrennen ist, dann fliegen wir nach Hause und dann kommt es je nachdem darauf an, ob du Aufträge zu Hause hast. Es gibt ja auch einige Sachen, die, wie gesagt, im Salzburg zum Beispiel fürs Red Bull Stadion haben wir da gekocht oder auch für die Allianz Arena in Bayern zum Beispiel. Es kommt dann darauf an, ob du dann 1, 2 Tage frei hast. Je nachdem, wie lange du schon dabei bist, kannst du dir das natürlich auch selber einteilen. Am Anfang musst du natürlich fast überall dabei sein und am Schluss suchst du dir dann schon aus, wo du dabei sein darfst, oder nach einer gewissen Zeit.
Ah ja, dann ist es euch wahrscheinlich ähnlich gegangen wie uns Athleten. Wir fahren zum Wettkampf und sehen aber eigentlich von dem Ort oder der Umgebung in der Regel fast nichts, weil wir die ganze Zeit quasi, ja, in unserem Fall jetzt mit Wettkämpfen und ihr mit Arbeit beschäftigt seid, ne? Oder hattest du schon dann durch den freien Tag wenigstens ab und zu Gelegenheit, dann auch das zu nutzen, dass du ein bisschen was, ja, von der Umgebung, von der Kultur oder so mitnehmen konntest?
Na, du hast das eigentlich gerade super beschrieben. Die meisten Leute haben sich das immer sehr cool vorgestellt bei mir. Die haben immer gehabt, ich fliege im Urlaub und die haben immer, natürlich postet man einmal ein Foto oder was, aber die meisten Leute haben mir wirklich gehabt, das ist ein Urlaub. Aber wie du das schon sehr gut gesagt hast, es ist absolut nicht so. Also ich war zwar auf der ganzen Welt, war aber nirgends wirklich, um ehrlich zu sein. Weil es hat zwar, wenn man, es hat 1, 2 Orte gegeben, wo wir Glück gehabt haben, da ist dann, weil natürlich meistens, wo wir waren, waren die Flüge relativ oder Hotel ausgebucht, Flüge ausgebucht, weil natürlich meistens da genau das Rennen war. Und wenn wir Glück hatten, hatten wir meistens nach dem Rennen noch einen Tag, wo wir, oder 1, 2 Tage, wo wir länger geblieben sind. Auch nicht immer, aber es ist schon ab und zu mal vorgekommen. Aber wir hatten nie mehr wie 1 oder 2 Tage in dem jeweiligen Land Zeit. Und da sieht man halt fast gar nichts. Oder, was noch schlimmer ist, man ist so gestresst an diesem einen Tag, weil man so viel wie möglich sehen will, dass man eigentlich das, also mit Urlaub hat das absolut nichts zu tun.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Genau das Gleiche habe ich auch immer, dass die Leute dann hinterher fragen: Oh, und habt ihr euch das und das und das angesehen? Nein, ich habe den Flughafen gesehen, ich habe den Veranstaltungsort gesehen. Mehr war da nicht so dazwischen. Vielleicht auf dem Weg zum Flughafen noch das eine oder andere aus dem Taxi mitgenommen.
Dann
Ja, ich weiß
verstehst du mich,
genau.
glaube ich. Du verstehst mich, glaube ich, recht gut. Ja, also das ist es. Natürlich postet man mal ein cooles Foto und alle, sie denken sich, oh, man, cool, ich würde das auch so gern machen. Und ich würde es ja jedem empfehlen. Also jeder, der diesen Beruf hat und sich das vorstellt oder der, also ich kann es nur empfehlen. Das war die geilste Zeit in meinem Leben beruflich. Aber es ist ja kein Urlaub und es ist wirklich harte, harte Arbeit. Das darf man nicht vergessen.
Ja. Ja, aber die bereitet einen auch irgendwie wirklich gut aufs Leben vor, ne? Wie war denn das für dich, als du dort angefangen hast? Warst du dieses Arbeitspensum und diesen Stress schon gewohnt und warst du quasi auch von den Qualifikationen schon gut vorbereitet oder war vieles neu, wo du dich erst dran gewöhnen musstest?
Na, auf das kann man sich, glaube ich, nicht vorbereiten. Absolut nicht. Also, wenn du das erste Mal, die erste Woche da bist und du arbeitest wirklich 18 Stunden und stehst da drinnen und du kommst dann ins Zimmer und es schmerzt einfach alles, weil du den ganzen Tag wie ein Wahnsinniger gearbeitet hast. Und ich war ja damals erst 19 und ich hatte mega Respekt vor allem. Und ich wollte einfach natürlich mich beweisen und wollte da unbedingt zeigen, dass ich da bleiben will und dass ich alles dafür gibt, natürlich so wahnsinnig wie man ist. Und wir haben dann wirklich teilweise, ich erkläre das auch in meinem Podcast, keine Pause gemacht. Also wir haben wirklich um 5 Uhr angefangen und um 6 Uhr am Abend haben wir erst die erste Pause gemacht, weil wir halt wirklich uns gefürchtet haben, in die Pause zu gehen, weil wir einfach diesen Druck gehabt haben, dass der Küchenchef sagt, ihr arbeitet zu wenig oder nächstes Mal fliegt es halt nicht mit, weil es ist schon auch beim ersten Rennen zum Beispiel vorgekommen. Wir haben da immer eine Hygieneschulung am Anfang. Wir haben immer 2 Leute für die Hygiene dabei, die alles kontrollieren. Es läuft sehr, sehr genau alles ab. Und der erste, das war 5 Minuten nachdem, dass wir angefangen haben, um 5 Uhr in der Früh, hat diese dreckige Kiste mit reingebracht. Der Küchenchef, ich bin 10 Meter weiter weggestanden. Ich habe geglaubt, der steht neben mir und schreit so. Und der ist halt am gleichen Tag von Abu Dhabi wieder nach Hause geflogen. Fertig. Um uns aber auch zu zeigen, so, wenn ihr euch hier nicht zusammenreißt, dann auf Wiedersehen. Also das ist schon, was du da machen darfst, ist außergewöhnlich. Und wie gesagt, das war die beste berufliche Zeit, würde ich fast sagen, die ich jemals gehabt habe bis jetzt. Aber du weißt auch, wenn du dir einen Fehler erlaubst oder wenn du jetzt glaubst, du kannst da ein bisschen einen auf locker machen, dann bist du auch ganz schnell wieder weg von da.
Ja, verstehe ich. Ja, und wie ist das denn bei der Formel 1? Was darf man sich denn da vorstellen? Was kommt denn da so auf den Teller? Was wird da so angefragt?
Sehr gute Frage. Sehr, sehr viel. Also wir haben auch immer meistens fast immer eigentlich sogar ein Buffet. Das heißt, es wird alles vorbereitet und dann nach oben gebracht und dann wird oben gekocht und wir haben auch komplett international. Wir haben auch immer indische Köche dabei, wir haben chinesische Köche dabei, weil auch wenn du noch so ein guter Koch bist, ich sage mal ganz ehrlich, wenn du aus diesem Land kommst, und ich war ja selber in Indien und überall, wenn du diese Gerichte probierst, auch wenn du probierst, die nachzukochen in Österreich oder in Deutschland, du wirst es nie so hinbekommen, wie die das einfach hinbekommen.
Ja.
Und natürlich haben wir dann immer, wir waren immer ein großes Team und mit ganz vielen unterschiedlichen Köchen, was natürlich auch super ist, weil du ganz viele unterschiedliche Menschen und Nationalitäten kennenlernst. Und wir haben uns auch immer alle super verstanden. Es war immer eine super Stimmung in der Küche, auch wenn es diszipliniert war. Und dann gibt's alles, vom indischen Dal bis über chinesisch Fried Rice und auf mal auch österreichische Klassiker, war eigentlich von bis alles dabei.
Ah, spannend. Und habt ihr auch so ganz außergewöhnliche Sachen gehabt? Wie, dann gibt's ja auch noch so zum Beispiel Halal-Kochen oder sowas, wo man dann vielleicht auch noch mal ganz besondere Sachen beachten muss. Gab's das auch?
Nicht jetzt unbedingt bei der Formel 1, aber hatte ich auch, ja. Das ist natürlich nochmal ganz was Besonderes, wo du deine eigene Messe nicht mitbringen darfst. Also da gibt es auch einige interessante Geschichten, wie das stattfindet. Auch mega spannend. Direkt jetzt bei der Formel 1, bei uns war das aber nicht der Fall, nein.
Ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Das heißt, eigentlich ist die Regel, wenn man als Koch arbeitet, dass man tatsächlich sein eigenes Messerequipment mitbringt.
Ja, absolut. Also da auch. Das war natürlich auch immer super interessant, weil wir sind immer geflogen und wir hatten immer 26 Messer mit, aber das war natürlich dann nicht im Handgepäck, sondern im Aufgabegepäck. Aber das hat meistens, ich muss immer sagen, da haben wir wirklich ein super Team im Hintergrund gehabt. Also die haben ja alles für uns gebucht. Also ich habe nie einen Flug selber gebucht, ich habe nie ein Visum ausgestellt. Das ist alles für uns organisiert worden und du musst dich dann wirklich nur ums Kochen kümmern. Also alles andere wird gemanagt.
Ach super. Ja, okay, ich sag mal so, ne, wenn der Job im Alltag dann schon so stressig ist, dann ist man da ja auch dankbar, wenn einem jemand diese Sachen noch alle abnimmt, ne?
Auf jeden Fall, ja. Und die haben das war wirklich ein Spitzenteam. Also Hotel organisiert, die Transfere organisiert, Flüge, Visums, da war wirklich, wir haben uns um nichts kümmern müssen. Also da ist uns schon wirklich in der Hinsicht sehr gut gegangen.
Ja. Und kommt man denn auch dann überhaupt so richtig in Kontakt mit Gästen oder mit Fahrern oder mit Teams, wenn man dort kocht, wenn man eigentlich, wenn ihr sehr viel Zeit in der Küche verbringt? Wobei du sagtest ja, ihr habt ja dann auch am Buffet gekocht, ne? Ergibt sich dann auch mal so das ein oder andere Gespräch außerhalb der Küche?
Ja, absolut. Also man wird natürlich vorher gebrieft und es ist, na, ob man sich da jetzt dran haltet oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt, aber es gibt ja auch, und also es kommt darauf an, wo du bist, aber es gibt natürlich auch Sachen, die du unterschreiben musst, dass du meistens sind ja sehr private Momente dabei. Wir waren ja auch nicht nur bei der Formel 1, wir waren ja auch bei Geburtstagsfeiern von berühmten Personen, wo wirklich die ganze High Society dann da war. Da waren Gäste, Naomi Campbell, Gerard Depardieu, da war wirklich die High Society vertreten. Da waren vielleicht 50 Gäste geladen, du stehst dann da am Buffet. Da hast du natürlich absolutes Fotografierverbot und du darfst dann nichts rausgeben an die Presse oder was. Das wird vorher gebrieft. Das ist wirklich streng und natürlich macht man ab und zu mal ein Foto, weil natürlich das irgendwie in der menschlichen Natur ist, das irgendwie festzuhalten, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe relativ wenig fotografiert und wirklich nur, ja, musst du wirklich aufpassen, weil das hat wirklich rechtliche Konsequenzen dann. Auch jetzt beim gewisse Geschichten, das habe ich auch in meinem Podcast erzählt, gewisse Geschichten dürfen wir einfach nicht erzählen, weil natürlich nach dem ein oder anderen Gläschen Alkohol bei solchen Privatpartys mit Prominenten auch das ein oder andere passiert, wo man jetzt als Koch dasteht und sich denkt, also das hätte man niemals erwartet von der Person oder so. Und das darf natürlich nicht an die Presse raus und da würde man auch rechtliche Probleme kriegen, aber das ist sehr selten passiert, muss ich jetzt auch sagen.
Aber hattest du da auch irgendwie so interessante Gespräche, wo du gesagt hast, oh ja, dann nehme ich irgendwie auch total was für mich mit oder fürs Leben vielleicht sogar auch mit. Manchmal gibt es ja die verrücktesten Gespräche, die sich dann vielleicht auch gerade mit Prominenten ergeben.
Schon wieder sehr gute Frage. Ja, so viel Zeit, also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich am meisten gelernt habe, ergibt sich eigentlich aus der Arbeit und aus den Mitarbeitern, was man, also dieser Zusammenhalt, der da entsteht, wenn du wirklich diesen Druck und alles hast und da diese Stunden arbeitest, also das ist, wenn du mich jetzt diese, um deine Frage zu beantworten, also was ich eigentlich am meisten gelernt habe dort, ist diszipliniert zu sein. Das auf jeden Fall. Und Zusammenhalt, also dass man die anderen hilft. Und das ist eigentlich das, was ich aus dieser Zeit Freundschaften natürlich, die gewonnen worden sind, das ist eigentlich das, was ich am meisten mitgenommen habe. Jetzt so einen Rat von Prominenten oder sowas. Natürlich hat man sich ab und zu mit gewissen Prominenten unterhalten, aber da war jetzt, muss ich da ganz ehrlich sagen, jetzt nicht so dieser Lebensrat dabei, wo ich sage, da habe ich jetzt was mitgenommen. Eher aus dieser ganzen Erfahrung, die ich da gesammelt habe über 5 Jahre, da war es eher dieses diszipliniert sein, manchmal auch durchbeißen. Es ist nicht immer jeder Tag super. Manchmal gibt es halt auch Tage, wo es nicht so super läuft und da muss man einfach durch. Und ich glaube, das ist das, wo ich wirklich diese Disziplin und dieses, man muss sich mal zusammenreißen, Zusammenhalt, das ist eigentlich das, was ich aus die 5 Jahre jetzt rückblickend, was mich ich eigentlich am meisten daraus gelernt habe, würde ich mal sagen.
Ja, und du hast es schon ganz schön gesagt. Genau so eine Erfahrung habe ich auch gemacht, dass gerade wenn man unter Zeitdruck sehr viel mit anderen zusammenarbeitet, dass einen das total zusammenschweißt. Und du hast da ja auch ganz tolle Freundschaften knüpfen können, ne, die bis heute anhalten.
Ja, also wenn man durch so eine Zeit geht, und das weißt du wahrscheinlich ja, weil was du machst, ist ja auch nicht, das ist ja mega diszipliniert und ich glaube auch, wenn man dann auf einer so einer Diätphase ist, das wäre ja, da könnte man wahrscheinlich ewig drüber sprechen. Ich glaube, das ist auch, da ist man auch nicht immer dann super motiviert und man wahrscheinlich manchmal auch wirklich an seinem Limit, absolut wahrscheinlich sogar. Und wenn du dann Leute hast, die dir da zur Seite stehen oder die das Gleiche durchmachen, so wie bei dir zum Beispiel auch beim Wettkampf, dann schweißt die das einfach echt stark zusammen. Das ist was, das kann da keiner mehr nehmen. Wenn du da wirklich Monate, Jahre mit diesen Personen zusammen bist und diese Stunden arbeitest und diesen Druck zusammen aushältst und natürlich geht es manchmal einem schlechter, manchmal einem besser und dann hilft man sich gegenseitig. Es hat oft den Moment gegeben, wo ich, Gott schon halber rein ist, ein Moment, an den ich mich immer wieder erinnere, wo ich gesagt habe, also bevor wir dann zum zweiten Grand Prix geflogen sind, wo ich gesagt habe, ich fliege nach Hause. Ich will nicht mehr. Und ich war wirklich kurz davor, dass ich am Flughafen war und mir das Ticket nach Hause bezahle. Und Roman, einer meiner besten Freunde, hat dann gesagt, na, Kim, wir ziehen das gemeinsam durch. Du hast jetzt gerade ein bisschen ein Tief. Das ist, Kim, wir beißen das durch, wir geben jetzt nicht auf. Und das ist einfach dieser, ich glaube, wenn da niemand da wäre, der dich unterstützt, würdest du das, glaube ich, nicht durchhalten. Das hat mir einiges gelehrt, dass du im Leben, glaube ich, alleine ist sowieso gar nichts möglich. Du brauchst immer jemanden, du kannst nur so gut sein, das ist auch in der Küche so, du kannst der beste Koch sein, aber wenn dein Team dich nicht unterstützt oder wenn du kein gutes Team hast, dann kannst du der Beste sein, es wird dir nichts bringen.
Aber das hast du sehr schön gesagt. Also im Prinzip kann man sagen, auch wenn ich da jetzt schon ein paar Fragen überspringe, waren eigentlich die 5 Jahre perfekt, um dich auf eine Führungsposition vorzubereiten, oder? Das höre ich jedenfalls so für mich raus.
Ja, man muss auch echt sagen, ja, auf jeden Fall, ja. Das war auch so am Anfang, ich habe ja wirklich angefangen, ich weiß nicht, in Abu Dhabi mein erstes Rennen, da war ich im Gemüseposten, da schneidest du halt 18 Stunden Gemüse. Das ist, aber ich will das jetzt nicht schlecht reden, weil auch bei unserem Podcast, wir haben dann irgendwann einmal eingeleitet, dass das ja natürlich am Anfang, also es ist ja nicht nur so, diese Produktionstage, da wird echt produziert. Da kann auch wirklich sein, dass du 15 Stunden, 18 Stunden nur Gnocchi machst oder nur Gemüse schneidest. Aber das ist jetzt nicht immer so. Also du bist dann trotzdem am Wochenende am Buffet, du hast Kontakt mit den Gästen, du kochst auch wirklich. Also es ist eine gute Mischung von allem. Und natürlich, wenn du, weiß ich nicht, an einem Tag 18 Stunden lang Gnocchi machst, dann perfektionierst du das. Also du lernst dann trotzdem was. Auch wenn du jetzt nur einen Tag Fleisch putzt oder irgendein Gemüse schneidest oder du wirst immer besser, immer schneller und du hast diese Techniker irgendwann drinnen, zum Beispiel Gnocchi zu machen. Und das ist absolut nicht schlecht gemeint. Also auch wenn du den ganzen Tag das Gleiche machst, du perfektionierst das halt dann irgendwann einmal.
Ja, naja, klar, absolut. Und vielleicht magst du auch mal erzählen, gerade wenn ihr jetzt so viel und durchgearbeitet habt, dann hattet ihr ja wahrscheinlich kaum Gelegenheit zur Pause, ne? Und ich meine, ich hätte mal in einem deiner Podcasts gehört, da war, glaube ich, die Rede von Proteinriegeln oder Energieriegeln in der Hosentasche, die man dann schnell auf der Toilette mal gegessen hat, um halbwegs noch irgendwie am Ball zu bleiben. Ja. Was hattet ihr so für euch für Strategien, um überhaupt mit diesem ganzen Druck und so umzugehen?
Also am Anfang hat man gar keine Strategie. Das ist die ehrliche Antwort. Also wir sind da relativ, also bei mir war es halt so, ich bin da relativ naiv hingekommen und habe gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, ja, so leicht ist jetzt nicht. Und natürlich hast du von diesen Leuten und vor allem von den Küchenchefs dann natürlich mega Respekt, weil die sind da, wo du unbedingt einmal hin willst. Und du hast diese Möglichkeit bekommen und du willst natürlich dich beweisen, dass du auch da bist aus einem Grund und auch das auch durchziehen möchtest. Und dann haben wir halt natürlich keine Pause gemacht, weil wir diese Geschichte auch mit den Gnocchi, wo wir die ganze Zeit Gnocchi machen, und dann haben wir wirklich um 1-2 Mal gesagt, mein dürfen wir bitte in die Pause gehen. Und dann hat unsere damalige Chefin gesagt, na, also wir müssen das fertig bekommen. Und dann um 6 hat sie dann gesagt, ja, jetzt könnt ihr Pause machen, aber in 10 Minuten seid ihr wieder da. Das heißt, wir sind dann wirklich schnell in die Kantine, da hat es natürlich dann nichts mehr zum Essen gegeben, haben uns irgendwelche Reste geschnappt, haben die Reste in 5 Minuten runtergewürgt und sind dann wieder bis 2 Uhr in der Früh wieder ein Gnocchi machen gegangen. So, das war unser Tag, fertig. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob dir das heute noch irgendjemand so machen würde. Ich weiß auch nicht, ob es heute noch immer so ist, es ist jetzt doch schon ein paar Jahre wieder her, aber mein Trick war halt dann einfach immer, dass ich nach dem dritten Rennen gesagt habe, okay, ich kann keine Leistung bringen, wenn ich nichts im Magen habe. Also ich bin einfach ein Mensch, ich kann die Leistung bringen, aber halt, ich brauche Energie. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich habe so Angst davor, in die Pause zu gehen, was eigentlich eh ein bisschen gestört ist, wenn wir ehrlich sind, aber ich habe dann einfach so Angst gehabt, in die Pause zu gehen, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt immer in meinem Rucksack Riegel mit, also Proteinriegel, die schiebe ich mir in die Hosentasche und dann sage ich einfach mal, ich muss bitte kurz auf die Toilette, und dann bin ich auf die Toilette und habe da auf der Toilette meine Müsli-Riegel gegessen.
Ja, das ist doch clever.
Clever, ja. Ob man jetzt, heute denke ich vielleicht anders drüber, weil ich mir denke, soll man seine eigene Gesundheit wegen einem Beruf jetzt auf, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob man seine Gesundheit dafür in Frage stellen soll. Aber wir waren damals einfach so verrückt, dass wir gesagt haben, der Beruf ist alles für uns und das war's auch. Und dann gehst du halt auch Kompromisse oder dann gehst du halt auch sowas ein für das.
Ja, verstehe ich. Wie war das bei dir? Hat sich das bei dir körperlich bemerkbar gemacht, dieser Druck? Oder ich meine, mit 19 ist man ja zum Glück noch sehr ja, robust. Da kann einen so schnell nichts anhaben. Aber ich denke, vielleicht das ein oder andere hat sich vielleicht doch bemerkbar gemacht, oder? Wie war das bei dir?
Psychisch auf jeden Fall, ja. Also habe ich jetzt so noch nie drüber gesprochen, ehrlich gesagt, aber im Podcast nicht. Aber es ist halt schon so, man schläft ja da nie alleine. Also das ist eine Geschichte, die ich dir erzählen kann. Und es hat halt auch wirklich oft Momente gegeben, du schlafst ja nur 3, 4 Stunden maximal, wo du halt wirklich dann aufwachst und du weißt nicht, wer liegt neben mir, wo bin ich, in welchem Land, weil du bist ja wirklich das ganze Jahr in 10, 12 verschiedene Länder und dann reißt dich auf dem Schlaf aus. Also du wachst dann praktisch auf und du weißt nicht, jedes Mal ist vielleicht am Anfang halt auch, ist immer eine andere Person neben dir. Du schläfst ja, du hast ja kein Einzelzimmer, meistens hast du ein Zwei- oder Dreierzimmer. Und so Panikattacken oder was, ja, also es wäre jetzt, ich will jetzt gar nicht lügen oder was, das war wirklich oft der Fall, dass man einfach wirklich aufgewacht ist und ich habe nicht gewusst, wo ich bin, mit wem ich da bin. Und ja, das waren schon jetzt keine leichten Zeiten, muss ich einmal sagen. Und auch oft wirklich, wir waren sehr oft am Limit.
Okay. Hast du dann da für dich auch noch weitere Strategien entwickelt? Ne? Einerseits natürlich, um deine Energie hochzuhalten, die Sache mit den Proteinriegeln. Aber gab es da noch andere Sachen, die dir geholfen haben, abgesehen natürlich von dem Support deiner Kollegen?
Gibt es mehrere Optionen? Also, ganz schwierige Frage zum Beantworten. Ja, es gibt einige Dinge, die ich jetzt einigen mit auf den Weg geben kann, um so eine Zeit durchzustehen. Es ist immer, dass man natürlich jemanden dabei hat, mit dem man darüber reden kann oder der das Gleiche durchmacht, damit dass man sich einfach austauscht. Das hat mir unheimlich geholfen, weil ich einfach gesehen habe, naja, es geht ja jedem so. Ich bin ja nicht der Einzige, der jetzt da 18 Stunden arbeitet. Und es gibt auch Leute, die, und vor allem hat sich das ja auch selber ausgesucht. Also das ist ja das Nächste. Das ist jetzt ja auf einer freiwilligen Basis. Und ich habe halt immer gewusst, man muss einfach manchmal auch durchbeißen. Das ist vielleicht was, was ich in meinem Leben vielleicht gelernt habe, dass auch manchmal, wenn du nimmer kannst, einfach trotzdem diesen extra Schritt nochmal zum Gehen, weil es ist halt einfach so, das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn du das machst, was alle machen, wirst du halt dann nur das bekommen, was alle haben. Und wenn du vielleicht den extra Schritt gehst in dein Berufsfeld oder sei es jetzt die Familie, jeder hat ja andere Werte natürlich, wenn du dort den extra Schritt gehst, dann wirst du auch den extra Bonus davon bekommen, sage ich jetzt einmal. Und das ist was, was ich schon gelernt habe, auch wenn es hart ist, nicht aufzugeben. Um deine Frage zu beantworten, gibt es da irgendwelche Tricks? Ich kann dir jetzt was verraten, was mir unheimlich geholfen hat, was vielleicht echt die wenigsten von mir denken oder halt auch, was vielleicht auch einige lächerlich sehen, aber ich habe da kein Problem, das zum Erzählen. Ich habe halt, das mache ich bis heute nicht, das mache ich schon seit Jahren, ist immer am Ende des Tages, schreibe ich auf, für was ich dankbar bin und ich schreibe auf, was ich gut gemacht habe. Das mache ich heute noch, das habe ich damals schon gemacht und das ist irgendwas, wo du am Abend einfach nochmal reflektierst, 5 Minuten. Was habe ich eigentlich gut gemacht heute und für was bin ich dankbar? Das ist auch was, also auch für den Kopf her, für mich, was wirklich ein absoluter, wie man so schön sagt, Game Changer war.
Ja, oh, das ist total schön, das mache ich auch. Das lenkt ja auch nochmal die Gedanken so gerade auf die positiven Aspekte des Tages, ne? Und ja, hilft einem auch dann positiv wieder in den nächsten Tag reinzustarten.
Ja, genau. Manche machen es auch, cool, dass du das auch machst. Es gibt ja auch einige, die das machen. Es gibt auch einige, die das in der Früh machen. Das ist dann egal. Aber ich glaube, es wirft einfach dann am Abend oder in der Früh nochmal so einen positiven. Was war eigentlich, auch wenn der Tag gar nicht so positiv war, du findest trotzdem immer irgendwas, was trotzdem gut war. Und das ist was, das muss ich sagen, das hilft mir schon seit Jahren. Wenn du das wirklich regelmäßig machst und am Anfang glaubt man natürlich, das ist sinnlos, das bringt nichts und vielleicht kommt man sich ein bisschen komisch dabei vor. Aber ich kann nur jeden, der gerade zuhört und vielleicht sich denkt, probiert es mal aus, 2, 3 Wochen oder vielleicht einen Monat. Und ihr werdet sehen, was das mit einem macht, ist wirklich unglaublich, wenn man ein bisschen diese Gedanken ins Positive lenkt und einfach am Abend aufschreibt, für was ist man dankbar und was hat man eigentlich an diesem Tag gut gemacht.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, gerade dieser Tag, wo du sagtest, du wolltest eigentlich nach Hause fliegen, da stand bestimmt dann abends in deinem Büchlein, dass du dankbar bist für deinen Freund, der dich da einfach unterstützt und motiviert hat, dran zu bleiben, ne?
Ja, Und das ist natürlich ja, also ich wüsste nicht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich da wirklich jetzt diesen Rückhalt vor allem von Roman und Leon, die da dabei waren, wenn ich den nicht gehabt hätte, ich wüsste nicht, ob ich 5 Jahre geschafft hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war mit unter anderem sicher ein Grund, wieso, dass ich so lange geblieben bin, dieser Zusammenhalt von den Leuten.
Ja, aber irgendwann kam ja dann der Tag X, ne? Was ist da passiert, dass du gesagt hast, okay, jetzt breche ich auf zu neuen Ufern? Oder waren es vielleicht auch die Leute, die zuerst gesagt haben, wir wollen nicht mehr und du, wie war das damals?
Ja, das war mit unter anderem ein Grund, damit, weil halt auch alle anderen schon langsam aufgehört haben, muss man sagen. Und die Frage ist halt, wie lange hält man das durch? Also 5 Jahre ist, also wir waren wirklich, es gibt einige Wahnsinnige, die sind immer dabei, ja, so 2, 3 Leute. Aber ich sage mal ganz ehrlich, der Großteil, wir hatten Leute, die sind ein Rennen mitgeflogen und dann nie wieder gekommen. Also das muss man auch sagen. Nicht, das ist nicht selten passiert.
Glaube
Weil
ich.
die einfach, die haben gesehen, okay, und die haben gesagt, na, also das tue ich mir nicht an, danke, tschüss.
Ja.
Ja, gibt es auch. Wir haben es ja durchgezogen, nach 5 Jahren ist ja dann irgendwann dieser Entschluss gekommen, es muss noch mehr geben. Also es ist abgesehen davon, dass du ja absolut kein Privatleben hast und Freundin sowieso undenkbar ist, weil wenn du dauerhaft in einem anderen Land bist und so gut wie nie zu Hause bist und wenn du zu Hause bist, machst du mal 2 Tage durchschlafen, damit dass du dein Leben wieder halbwegs auf die Reihe bekommst, ist Beziehung und Familie extrem schwer. Also alles andere wäre gelogen. Ich kann mich noch gut erinnern, eine Story, die ich auch noch nie erzählt habe. Mein Küchenchef damals, da waren wir auch auf einem Rennen und er war einen Tag nicht da. Am nächsten Tag, das war schon ziemlich am Schluss, bin ich dann zu ihm und habe gesagt, wo warst du denn gestern? Du warst den ganzen Tag nicht da, wenn ich fragen darf. Und dann hat er gesagt, er war zu Hause bei der Firmung von seinem Sohn. Jetzt muss man sich vorstellen, der ist für einen Tag schnell nach Hause zur Firmung von seinem Sohn und ist am gleichen Abend wieder zur Formel-1-Strecke geflogen. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich weiß nicht. Und der war damals schon 50 Jahre, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das so gut oder so cool wie diese Erfahrung ist, ob das das Richtige ist. Weil du zahlst dann einen sehr hohen Preis dafür. Und das war dann, irgendwann sind so viele Sachen zusammengekommen, wo ich gesagt habe, ich würde jetzt auch gerne mal irgendwo fest sein und vielleicht einmal diese Küchenchef-Erfahrung machen. Und das war dann mit unter anderem eine Entscheidung, wieso, dass ich gesagt habe, okay, 5 Jahre reichen, körperlich und psychisch. Und dann ist dieser Entschluss gekommen, dass wir einfach alle gemeinsam oder halt dann auch ich gesagt habe, okay, diese Zeit, die war unvergesslich und es ist genug.
Ja, verstehe ich. Ja, und wo hat es dich dann nach der Formel 1 hin verschlagen, sozusagen?
Nach der Formel 1 sind dann einige, habe ich ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen ausprobiert in der Sternenküche, in der Sterneküche und auch in der Haubenküche, wo jetzt genau die gleiche Disziplin herrscht, mit den gleichen Arbeitsstunden und war auch eine sehr spannende Zeit. Ich war dann in ein 2-Sterne-Restaurant, in einige 3-Sterne-Restaurants, auch für Praktikum in einige und das war auch in Deutschland. Einmal in Berlin, im Ruth, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und einmal in Köln, damals beim Joachim Wissler, im Vendôme, im Bergisch Gladbach. Ja, ich hoffe, ich vertue mich gerade nicht. Mega coole Zeit. Also, was man da lernt, auch wenn es nur einige Wochen waren dort für Praktikum, das muss man sich auch mal vorstellen. Bei uns ist das ja, das ist ja ein bisschen wahnsinnig eigentlich bei uns so. Wenn du zu diesen 3 Michelin-Sternen, das ist ja die beste Auszeichnung, die du haben kannst. Ich glaube, in Deutschland gibt es momentan nur 12 Restaurants in ganz Deutschland mit 3 Sternen. Da musst du da ein Motivationsschreiben hinschreiben und mit ganz viel Glück kriegst du dann einen Praktikumsplatz, natürlich unbezahlt, also du gehst da gratis hin und musst dir die Unterkunft selber zahlen, die Anreise selber bezahlen und dann, wenn du Glück hast, nehmen die dich, weil die haben ja unzählige Bewerbungen da. Und wenn du die Erfahrung machen darfst, das ist schon unglaublich, was du da mitnimmst.
Okay, also das heißt, es lohnt sich auch, das quasi privat zu investieren, dass man dort arbeiten darf.
Ja, ich meine, man muss dann auch sagen, natürlich, Das ist auch eine sehr gute Frage. Also, das will ich jetzt vielleicht nicht zu viel sprechen, aber das war jetzt das nächste Witzige. Man hat ja bei der Formel 1 immer so Vorstellungen. Ich glaube, die meisten haben, glaubt, die verdienen da Millionen. Das war ganz und gar nicht der Fall. Das ist in diesem Alter, in dem ich war und auch mit den Praktika und auch mit dem Formel 1, das machst du einfach, um was zu lernen. Das machst du nicht, um reich zu werden. Das kann ich jedem auf dem Weg mitgeben. Und das geht auch, das ist ganz wichtig am Anfang, niemals darum, dass man viel verdient, sondern wie kann ich am meisten von jemandem lernen? Und das sollte niemals das Wichtigste sein, dass man sagt, okay, wenn ich da jetzt nicht genug verdiene, dann gehe ich da nicht hin. Also das ist auch eine Frage, die mir öfter gestellt wird. Also man wird da weder reich noch irgendwas, man wird reich an Erfahrung, ja, das kann man sagen.
Ja, und ich meine, diese Erfahrung letztendlich zählt dann wahrscheinlich auch, wenn man dann irgendwann halt Küchenchef werden möchte, ne? Dann sehen die Leute, oha, der war 5 Jahre bei der Formel 1, der weiß, was harte Arbeit und Disziplin bedeutet.
Absolut richtig, sehr gut gesagt. Das hat mir natürlich auch auf meinen weiteren Weg, das muss man ganz ehrlich sagen, also dieses Arbeitszeugnis, das du da bekommst, hilft dir natürlich, natürlich sehr in andere Hotels reinzukommen, weil natürlich jeder kennt diese Firma und jeder kennt die Formel 1. Und das ist natürlich schon, wenn du so ein Zeugnis hast, schon etwas, wo man, das kann man herzeigen.
Ja, das glaube
Ja.
ich.
Und um deine Frage nochmal zu beantworten, ich bin jetzt schon seit 3 Jahren in einem Hotel als Küchenchef. Und jetzt ist irgendwann die Frage aufgekommen, was kommt jetzt? Und irgendwann, vor einem Jahr nicht einmal, haben wir uns zusammengesetzt. Ich arbeite mit einem Studio zusammen, die ich kennenlernen durfte. Und dann haben wir uns dazu entschieden, sagen wir mal so, sollen wir jetzt noch ein bisschen einen Schritt in die Öffentlichkeit wagen oder nicht? Man macht sich da immer sehr angreifbar. Wo ich mir am Anfang lange damit überlegt habe, sollen wir jetzt diesen Podcast starten? Sollen wir in diese Richtung gehen, dass wir wirklich so mich als Marke platzieren? Diese Idee ist ja erst vor 8 Monaten oder was entstanden. Das ist ja nicht einmal ein Jahr. Und wir haben uns dann für diesen Schritt entschieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da nicht viel erwartet, weil ich einfach das machen kann, was mir Spaß macht. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Dieser Podcast macht mir unheimlich Spaß oder auch der Podcast jetzt mit dir über Dinge zum Reden und das ist einfach was, ich kann einfach das machen, was mir Spaß macht und das ist etwas, das weiß ich unheimlich zum Schätzen. Und es ist niemals daraus entstanden, dass ich jetzt berühmt werden will oder sowas, sondern ich habe einfach das große Glück, dass ich jetzt mittlerweile Sachen machen darf und ausprobieren darf, die mir unheimlich Spaß machen.
Ja, sehr schön hast du das gesagt. Genau, ihr habt ja ein oder du hast ein Videopodcast, ne? Das heißt, wenn ihr aufnehmt, im Gegensatz zu uns, dann kann man euch da ja auch bei zuschauen. Was habt ihr da so für Themen? Also ich weiß das ja, aber meine Zuhörer wissen das noch nicht.
Also hauptsächlich lade ich mir Köche ein und dann geht es halt jedes Mal um andere Themen, aber immer mit Hauptfokus auf Kochen. Beim ersten Podcast, der ist draußen in Rom, da geht es um die Formel 1. Jetzt beim zweiten Podcast mit der Christina geht es hauptsächlich ums Fernsehen, weil sie halt in sehr vielen TV-Shows war, unter anderem mit Tim Mälzer und ganz, ganz vielen prominenten TV-Köchen. Wie läuft so ein Tag ab bei Sat.1, wie läuft so ein Tag ab bei RTL? Das war auch ein super spannendes Gespräch. Und jetzt war beim dritten Podcast, den ich rausgebracht habe, war mit Didi Meier. Der hatte einige Restaurants in Salzburg, hatte jetzt auch noch die Bakery, was ein richtig cooles Frühstücksbäckerei ist, hat auch Kochbücher geschrieben, ist auch im Fernsehen. Der erzählt so ein bisschen aus seinem Leben. Ja, und hauptsächlich geht es eigentlich immer ums Kochen.
Das heißt, die Zuschauer und Zuhörer von einem Videopodcast können da auch für sich quasi für den Alltag so ein bisschen was mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also eher so Geschichten, sage ich jetzt einmal, von der Küche. Was passiert so in einer Küche? Und vor allem auf diesen Menschen bezogen, der halt immer bei mir ist. Was hat dieser Mensch erlebt? Was kann der erzählen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, momentan bin ich noch bei Köchen und ich bin auch super happy damit. Aber ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht irgendwann einmal in Zukunft auch andere Themen anspreche. Gerade Sport ist ein Riesenthema, Ernährung ist ein Riesenthema natürlich. Und ich bin jetzt momentan noch super happy mit den Köchen, weil man da einfach auch richtig interessante Geschichten von den Menschen hört. Aber ich möchte auch unbedingt, wir haben ja Zeit, wir haben es ja gerade erst gestartet, aber auf jeden Fall einmal dieses Thema Ernährung und so auf jeden Fall auch mit in den Podcast nehmen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz spannend ist. Ne? Du siehst das ja bei mir auch, dass ich ja teilweise auch ganz kuriose Sachen koche und backe mit Proteinpulver und so, was ja so der Mainstream jetzt gar nicht unbedingt macht. Und ich denke, ja, da kann man bestimmt, gibt es bestimmt einige interessante Nischen, die man da mal ja beleuchten kann und wo die Zuschauer dann trotzdem irgendwas für sich mitnehmen können, ne? Sei es für den Hobbysportler zum Beispiel oder, ne? Aber du machst ja auch recht viel für Zeitschriften, ne? Ich sehe immer ganz tolle Bilder von leckeren Keksen. War jetzt zur Weihnachtszeit, ne? Da bist du auch aktiv, ne?
Ja, also ich habe jetzt zwei oder drei mittlerweile, muss man schon sagen, Zeitschriften für die Gerichte verfasse. Das nächste ist schon am Start, das kommt aber erst im April raus. Und was ganz neu ist, das darf ich jetzt auch offiziell verraten, du bist die Erste, der ich das sagen darf. Vor 3 Tagen hatte ich ein Meeting in Salzburg und jetzt darf ich es offiziell sagen, ab 1. April kommt eine Kooperation mit DM.
Wow.
Also DM Deutschland und DM Österreich,
ja.
Wo wir Produkte vom DM hernehmen und daraus coole Gerichte kochen. Da starten wir am 1. April mit einem Live-Cooking. Das wird live bei DM übertragen. Ja, das ist jetzt, mega. Das weiß noch keiner. Jetzt weiß dann wahrscheinlich, jetzt wissen es dann einige.
Ja, cool.
Und ich habe extra jetzt noch gefragt, ob man, das ist ja auch immer so mit, da muss man aufpassen, was man sagt und was darf man schon verraten und was nicht. Mhm. Aber ich habe die Erlaubnis, ich darf es offiziell schon sagen. Also wer Lust hat, am 1. April, das ist ein Mittwoch, wir starten mit einem Live-Cooking und werden da einige coole Gerichte mit Produkten vom DM kochen.
Ja, toll. Also und ich muss ja auch wirklich sagen, ich nutze ja auch viele Produkte aus der Lebensmittelabteilung von DM, die haben da schon wirklich tolle Sachen. Also gerade auch für Veganer zum Beispiel dieses trockene Veggie-Hack oder ja, was haben sie noch? Also oder ich nutze zum Beispiel auch gern diese Tomaten-Paprikasoße und mache mir in Verbindung mit Proteinpulver daraus einen richtig tollen Dip. Also da kann man auch ganz verrückte Sachen anstellen, ja. Also uiuiui, da bin ich wirklich sehr gespannt. Und da dürft ihr selber auch ein bisschen Einfluss darauf nehmen, was ihr kochen wollt. Also ihr dürft da Vorschläge machen oder wird euch das vorgegeben?
Jetzt gibt es mehrere Fragen. Also die erste Frage, die unbedingt beantworten, also die ich nur sagen will, ist absolut richtig. Es gibt richtig coole Produkte, auch gerade in dieser vegetarischen, veganen Abteilung. Mhm. Diese Kichererbsenpasta und keine Ahnung was auch immer. Da gibt es so viele coole Dinge. Und was mich hat an dem wirklich fasziniert, deswegen bin ich die Kooperation auch eingegangen. Du hast jetzt sehr viele Bioprodukte für einen sehr günstigen Preis. Du kannst wirklich, und das habe ich auch, das ist wirklich was, das stimmst du mir sicher zu. Was ich nie verstehen werde, das hat mir einmal jemand mitgegeben und diesen Satz werde ich niemals vergessen. Es ist, die Leute, also diesen Satz, dieses Mindset, sagen wir jetzt einmal so, ist, dass die Leute immer so viel Geld in Handys, Autos, Urlaube reinstecken, aber das Wichtigste, was du deinem Körper gibst, da kauft man nur das Billigste und da kauft man, ich will es jetzt nicht sagen, aber da kauft man halt den größten Müll.
Ja.
Und das ist eigentlich komplett falsche Denkweise. Du kannst wirklich, und das kann ich ja wirklich jedem sagen, und du wirst mir dazu stimmen, man kann auch für einen günstigen Preis hochwertige Produkte kaufen und daraus was Schönes zaubern.
Ja.
Absolut. Und das fasziniert mich, weil da gibt's halt wirklich sehr, sehr viele gute Produkte, wo man sagt, du, da gibt's, wenn ich mir jetzt diese Kichererbsenpasta mit Tomatensauce oder was auch immer mache und das ein bisschen aufpepp, dann habe ich da für 3-4 Euro 2 Hauptspeisen, wo man keinen Bio, wo ich sage, du, und da tue ich meinem Körper was Gutes damit. Ja, also da gibt's einige, ja, und bin auch schon interessant. Und ja, ich darf da wirklich, also es müssen halt Produkte vom DM sein, aber ich darf frei entscheiden, was ich koche, ja.
Oh, toll. Oh, wow. Und steht der Plan schon komplett oder bist du da noch offen für Ideen?
Ich bin noch offen für, wir können gerne noch, ja, vielleicht hast du 1-2 Ideen, die könnte ich einbauen. Aber Achtung, Thema ist dieses Mal Ostern.
Ah,
Und da hätte ich schon ein, zwei coole Ideen, muss ich sagen, die ich unbedingt einbauen will.
Ja.
Aber bin natürlich auch immer offen für Vorschläge.
Ja, cool. Oh Mann, das klingt wirklich richtig toll. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich denke,
Danke.
das wird richtig super. Und dieses Live wird dann gesendet über die Website von DM. Da kann man euch dann sehen oder dich.
Genau, da gibt es die App, die man sich runterladen und da gibt es einmal im Monat, meistens mit Beauty-Produkten oder auch mit, also jedes Monat gibt es da ein Live-Event mit einer also mit einer Moderatorin, die eben die Produkte, zum Beispiel jetzt die neuesten Cremen oder die neuesten Schminksachen oder jetzt in diesem Fall halt, wo wir die Produkte vorstellen, mit denen wir kochen werden.
Ja, cool. Na Mensch, dann wird das sicherlich sich auch bei Instagram bemerkbar machen. Da werden deine Followerzahlen bestimmt dann noch mal mehr steigen.
Ja, also man muss, ja, absolut, würde mich natürlich sehr freuen immer. Ja.
Genau. Und genau für unsere Zuhörer packen wir auf jeden Fall auch deine ganzen Social Media Kanäle in die Show Notes, damit man dir auch auf jeden Fall bitte sehr gerne folgen kann. Schaut euch auf jeden Fall die Sachen an, die der Stefan zaubert. Das sieht immer alles sehr lecker aus. Und vielleicht hast du ja auch noch den ein oder anderen, ja, Profi-Tipp für unsere Hobbyköche zu Hause.
Also den besten Tipp, den ich euch geben kann, das ist auf jeden Fall, seid nicht schüchtern, probiert aus. Also wenn mal was in die Hose geht, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Man lernt draus und es ist nur immer besser, als wie wenn man nichts probiert. Also es gibt ja so viele tolle Rezepte und nehmt einfach die Rezepte und macht auch eigene persönliche Note da rein und probiert. Man muss einfach ausprobieren. Also wenn ich einen Tipp habe, man soll es auf jeden Fall ausprobieren und man soll es auch manchmal ein bisschen was riskieren und einfach drauf loslegen. Das wäre mein Tipp jetzt und halt mein Tipp, was ich halt sage, das haben wir vorher schon kurz angesprochen. Man soll halt einfach wirklich schauen, was isst man. Also manchmal ist es auch wirklich gut, sich 5 Minuten mehr Zeit zu nehmen, dass man irgendetwas frisch kocht und es gibt ja, das sieht man auf deinem Kanal super. Ich finde ganz im Gegenteil, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, diese Schiene, die du auch machst, die ist wirklich so populär momentan. Wie ernähre ich mich proteinreich? Wie ernähre ich mich mit das, was du auch alles machst? Ich glaube, das ist wirklich momentan immer mehr Leute beschäftigen sich damit.
Ja, weil glaube ich auch, ja, immer mehr Leute auch merken, dass sie auf ihre Gesundheit Acht geben müssen, ne? Gerade auch, weil es ja auch teilweise manchmal schwer ist, bei Fachärzten einen Termin zu bekommen, steigt das Bewusstsein, glaube ich, in der Gesellschaft, dass sie mehr, ja, in die Selbstfürsorge gehen dürfen.
Ja, und das ist super, diese Denkweise, dass immer mehr Leute einfach drüber nachdenken, ja, okay, das, was ich meinem Körper gebe, das ist wichtig, weil das ist mein Treibstoff und ich kann ja nicht irgendeinen Müll füttern, sondern ich muss mir selber, wenn ich eine gute Leistung bringen will oder halt auch einfach gesund leben will, dann muss ich einfach schauen, was gebe ich meinem Körper.
Ja, und im Prinzip ist das ja wie, da schließt sich der Kreis wieder, wie bei der Formel 1, ne? Da wird ja auch nicht irgendein Benzin getankt, sondern da guckt man tatsächlich drauf, dass man nach Möglichkeit die beste verfügbare Qualität in den Motor gibt, damit er eben auch bestmöglichst läuft. Und so ist das ja mit dem Körper genauso.
Schöner kann man es nicht beschreiben. Also sehr, sehr schön beschrieben und so ist es. Da kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Das ist so, was du deinem Körper gibst, diesen Treibstoff, so wird er reagieren und so wirst du dann das Beste aus deinem Körper rausholen.
Ja.
Sei es jetzt im Sport, sei es jetzt in der Küche, sei es jetzt privat, es ist egal wo. Es zählt eigentlich, es ist egal, ob du jetzt ein Koch bist oder in einer professionellen Küche arbeitest, ob du im Fitnessbereich bist, ob du zu Hause für die Familie kochst. Es ist immer wichtig, dass du schaust, die bestmöglichen Produkte zum Verwenden und deinem Körper die bestmögliche Energie zum Geben.
Ja, perfekt. Das war doch wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, Stefan, dann bedanke ich mich, dass du dir extra heute die Zeit für uns genommen hast und bin dann ganz gespannt auf das Live-Cooking mit DM.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte so viele Fragen wie möglich beantworten. Es ist ja ein Thema, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde über gewisse Promi-Stories und Kochen reden. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja noch einmal. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Danke, danke nochmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und davon gehe ich fast aus, dass wir uns auf jeden Fall noch ein zweites Mal hören.
Ja, also sehr, sehr gerne.
Ne? Ja, dann freue ich mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like oder einen Kommentar da oder gebt uns auch gerne Anregungen, welche Themen euch interessieren. Und dann sage ich, bleibt gesund, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dann, eure Lotti.